Herzlichen Dank, lieber Erwin Rigo, für die freundliche Einladung und Vorstellung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich danke den Organisatoren ganz herzlich, dass sie so kurzfristig diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, nachdem ja die ersten Räumlichkeiten weggefallen waren. Herzlichen Dank. Ja. Und es ist mir eine besondere Freude, hier im Vier-Ländereck sprechen zu dürfen, in der Nähe von Liechtenstein auf österreichischem Boden, in der Nachbarschaft zur Schweiz und zu Deutschland. Also herzliche Grüße in all diese Länder und nicht zu vergessen auch die deutschsprachige Minderheit in Luxemburg, die ja auch unsere Sprache sprechen. Sehr gut. Ja. Ich möchte ganz kurz vorausschicken, ich bin mir bewusst, es gibt viele unter Ihnen, die schon sehr viel wissen zu diesen zwei Pandemieverträgen, vielleicht etwa einen Drittel, dann gibt es einen Drittel, die noch überhaupt nichts wissen und die ich ja auch erst einmal abholen sollte. Und dann gibt es noch eine Zuhörerschaft, die hier nicht vertreten ist. Und das sind nicht nur die uns wohlgesonnenen Mitfieberer und Unterstützer, sondern das können auch Politiker sein. Es kann auch die Gegenseite sein. Und ich möchte auch diese Personen erreichen, die bisher weggeschaut haben und die bisher geglaubt haben, es gäbe keine Veranlassung, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Und im Übrigen sind wir alle Schwurbler. Das sind drei sehr unterschiedliche Zuhörergruppen. Und es ist schwierig, in einem einzigen Vortrag denen gerecht zu werden. Ich versuche mein Bestes. Sollte ich zu viele Folien zeigen oder zu sehr ins Detail gehen, schließen Sie einfach die Augen. Diejenigen, die noch nicht so weit sind, es wird neue Vorträge geben. Die anderen schauen Sie zu und versuchen Sie mitzukommen. Und am Schluss gibt es ja noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Gut, ich starte. Also, ich bin einfacher Anwalt. Seit 26 Jahren in der Schweiz in Bern das Anwaltspatent gemacht und zuerst als Wirtschaftsanwalt gestartet, ab 2003 Steuerrecht. Steuerrecht ist Eingriffsverwaltung. Dort lernt man als Rechtsanwalt, aber auch bei der Steuerbehörde, unter welchen Voraussetzungen darf der Staat uns in die Tasche greifen, unsere Vermögenssphäre beschneiden. Und erstaunlicherweise oder eben logischerweise sind das sehr analoge Regeln zu denen, die zur Anwendung kommen bei Grundrechtseingriffen. Und deshalb habe ich im Moment des Lockdowns, März 2020, ganz besonders genau darauf geachtet, wann denn nun die Voraussetzungen für einen so kolossalen Eingriff in unser Leben, in unsere Wirtschaft und auch in die Gesundheit, nicht zu vergessen, vieler Menschen, denen die Behandlung aufgeschoben wurde oder der man gesagt hat, bleiben Sie zu Hause, es war auch ein Eingriff in die Gesundheit. So, und diese Rechtfertigung habe ich bis heute nicht gefunden. Ich habe dann begonnen, mich in den Diskurs einzubringen, immer mit dem Ziel, einen evidenzbasierten Diskurs anzuregen, einen verfassungsbasierten. Denn das ist ja unsere Basis, auf der wir uns finden können. Gut, ich habe etwa über 25 Verfahren gegen die Maskenpflicht, gegen die Testpflicht, vor allem bei Kindern, angestrengt. Ich habe jedes Mal versucht zu erklären, wir hatten keine Pandemie. Wir hatten nichts, was den Begriff eines Notstandes verdient hätte. Und wir hatten vor allem keine Gründe, Kindern eine Maske aufzuzwingen, im Wissen darum, dass sowieso die Maske nichts bringt, aber leider schädlich ist, ganz besonders bei Kindern. Und dann dasselbe weiter, die Einschränkungen für Studierende, denen die Zulassung verwehrt blieb, an die Universitäten zu gehen, ohne Test und so weiter und so fort. Sie haben vielleicht mitbekommen, ich habe auch mit der Hilfe eines ganz starken Teams, sowohl eines eigenen Teams als auch freiwilliger Mitarbeiter, eine Strafanzeige gegen die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic eingereicht im Juli 2022. Und weil innerhalb von 4 Monaten nichts passiert war, das Ganze publik gemacht an einer Pressekonferenz am 14. November 2022. Die können Sie abrufen unter dieser Internet-Anzeige. Adresse. Und weil sich die Sachlage verschärft hat und verdeutlicht hat, die gesamte Evidenz, die wir eingereicht hatten, sich noch verdichtet hat, haben wir eine aktualisierte Fassung gemacht, die wir in den nächsten 10 Tagen endlich einreichen werden. Und nur ganz kurz, es ist mehr als die bisherige Strafanzeige, in welcher wir bisher gezeigt haben, dass die Risikosignale von Anfang an, angefangen von der Tatsache, dass es sich hier um Substanzen handelt, die unseren Körper manipulieren, Gen manipulieren und die überhaupt nicht kontrollierbar sind, selbst wenn man einen noch so guten Produktionsprozess wählen würde, über lauter weitergehende Risikosignale, es wird mehr sein als das, die aktualisierte Fassung. Sehr viel mehr, denn welchen Zweck hat eine Zulassungsbehörde? Sie muss die Gesundheit der Menschen schützen. Und wo ist das verankert? Das ist in einem Bundesgesetz vom Parlament verankert. Das ist ein gesetzlicher Auftrag. Und wenn sich eine Bundesbehörde auf Dauer aus dem gesetzlichen Auftrag vollständig verabschiedet, dann ist es nicht mehr nur eine Thematik für den Staatsanwalt, sondern dann ist es eine Thematik in der Schweiz für die oberste Aufsichtsbehörde und das ist bei uns die Bundesversammlung. Die Bundesversammlung muss sich mit dem Fall auch befassen. Das werden wir sicherstellen. Und das steht eben in der Schweiz im Heilmittelgesetz. Und da sind wir schon beim Thema, denn es ist auch ein Schutzauftrag der Weltgesundheitsorganisation, sich um die Gesundheit der Menschen zu kümmern. Und diesen Schutzauftrag finden Sie in der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation von 1948 in Artikel 1. Der Zweck der Weltgesundheitsorganisation besteht darin, allen Völkern zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu verhelfen. Gut, um allen Beteiligten hier möglichst beizustehen, arbeite ich zusammen mit den österreichischen Anwälten für Aufklärung. Eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit von Anfang an. Die haben unglaublich viel geleistet. Und da finden Sie auch auf der Homepage der österreichischen Anwälte für Aufklärung hervorragende Schreiben an die Regierung zum Thema WHO. Und ja, meine Kollegen sind hier. Herr Dr. Christian Ortner, Herr Dr. Christian Presoli, ganz herzlichen Gruß. Und Sie haben auch dazu beigetragen, dass ich hier sprechen darf. Gut, danke herzlich. Ja. Und ich bin überhaupt auch sonst nicht alleine. Es gibt auch eine internationale Anwaltsvereinigung, die International Association of Lawyers for Fundamental Rights, die sich auch sehr, sehr stark mit diesem Thema auseinandersetzt. Nun, worum geht es? Ich möchte zuerst die Kernfrage in den Raum stellen, die wir den Politikern vorlegen müssen und die uns sehr stark beschäftigen wird in den nächsten Monaten. Dann kurz darlegen, um welche Verträge es geht, wie viel Zeit uns noch bleibt, politisch betrachtet. Und dann werde ich mich ganz besonders auf eines dieser zwei Vertragswerke konzentrieren, und das sind die internationalen Gesundheitsvorschriften. Ich werde die kurz darlegen, dann verfassungsrechtlich würdigen. Wenn uns Zeit bleibt, kurz auf die Finanzierung der WHO eingehen und sonst direkt darauf, was wir tun können und müssen. Gut, worum geht es? Wenn wir dem Chef der WHO, dem Generaldirektor Tedros, glauben, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Er sagt uns, und er wird nicht müde, es uns zu sagen, kein Land wird Souveränität einbüßen. Und das ist mehr oder weniger auch die offizielle Position von Österreich. Denn die Anwälte für Aufklärung haben schon letzten Sommer ein sehr kritisches Schreiben an die Regierung verfasst, und die Regierung aufgefordert, Stellung zu beziehen zu ganz berechtigten Fragen. Wie stellen Sie sicher, dass die Gesundheitsvorschriften in Zukunft nicht missbraucht werden? Dass nicht ein willkürlicher Gesundheitsnotstand ausgerufen wird? Und dass in Zukunft die Grundrechte trotzdem noch geschützt bleiben? Und diese Verhandlungen in Österreich werden geführt von einer Dr. Karin Preudel. Sie ist Botschafterin im Rang einer Botschafterin, und die hat geantwortet, sinngemäß, also genau hat sie geschrieben, im Hinblick auf die Verhandlungen zu den internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005 entfalten die Änderungen durch die Gesundheitsversammlung der WHO grundsätzlich unmittelbare Wirkung. Allerdings bleibt auch hier die Souveränität Österreichs insofern gewahrt, als die Möglichkeit besteht, bestimmte Regelungen abzulehnen. Das ist schon einmal etwas, das sie zugibt, dass die Änderungen grundsätzlich unmittelbare Wirkung entfalten. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und ebenfalls wichtig zu verstehen ist, wenn die österreichische Regierung nach Annahme dieser Gesundheitsvorschriften durch die Weltgesundheitsversammlung nächsten Mai nicht selber aktiv Zurückweisung erklärt, dann werden sie für Österreich in Kraft treten. Und so wird es auch für alle anderen Länder laufen. Ich habe mir dann auch angeschaut, natürlich verfolge ich das permanent, was sind die offiziellen Positionen? Was hören wir aus der Schweiz? Und in der Schweiz werden die Verhandlungen geführt, ebenfalls von einer Diplomatin, von einer Botschafterin, Nora Kronig. Und sie hat der Neuen Zürcher Zeitung am 15. Dezember letztes Jahr ein ausführliches Interview gegeben. Das ist sehr aussagekräftig und beinhaltet die gesamte Position der letzten paar Monate zusammengefasst. Sehr schön. Und darin sagt sie unter anderem, die Fragen sind sehr gut gestellt worden, der Pandemiepakt als Frage weckt Befürchtungen, dass die WHO bei einer Gesundheitskrise neue Kompetenzen erhält und künftig weltweite Anordnungen bei Pandemien treffen kann. Von Maskenpflicht über Lockdowns bis zur Impfpflicht. Was sagen Sie dazu? Nein, das trifft nicht zu. Es gibt keine neuen Kompetenzen. Ja? Und sie sagt sogar darüber hinaus, die Mitgliedstaaten wollen nicht, dass die WHO mehr Einfluss bekommt. Keiner von Ihnen hat ein Interesse daran. Ich werde Ihnen nachher zeigen, dass das falsch ist. Ja? Das ist Irreführung. Weiteres Beispiel von Botschafterin Nora Kronig. Am Schluss dieses Interviews fragt die NZZ-Redaktorin Fontana, wie geht es weiter? Können Parlament und Volk beim Pandemiepakt mitreden? Das hängt vom Verhandlungsresultat ab, sagt sie, Nora Kronig. Und dann sagt sie zu den Gesundheitsvorschriften, und das ist der entscheidende Punkt. Sie sagt, die Anpassungen der internationalen Gesundheitsvorschriften sind geringfügig und technischer Natur. Da braucht es nicht unbedingt einen Parlamentsbeschluss. Wir werden in all unseren Ländern im Glauben gehalten, dass das, was sich jetzt abspielt, technische Anpassungen geringfügiger Natur sind. Irreführender könnte eine Diplomatin zu uns nicht sprechen. Und deshalb hat in der Schweiz eine Organisation, Pro Schweiz, dieses Interview etwas analysiert und kritisiert. Und ich kann das nur empfehlen, Pro Schweiz finden Sie auf der Homepage. Die haben das sehr gut gemacht. So, das ist also der Ausgangspunkt. Und ich, meine Gegenthese, ich sage, es ist das Gegenteil der Fall. Diese neuen, die angepassten Gesundheitsvorschriften, die werden sehr wohl die WHO ermächtigen, in die wesentlichsten Grundpfeiler unserer Demokratien, in unserer Souveränität einzugreifen. Sie werden die Demokratie massiv beschädigen, die Gewaltenteilung und vor allem einen wirksamen Schutz der Menschenrechte so gut wie verunmöglichen. Und das sind alles Elemente, die konstituieren einen Rechtsstaat. Wenn eines von denen fehlt, dann haben wir keinen Rechtsstaat mehr. Das ist so wie bei einem Körper, wenn Sie die Atmung wegnehmen, dann kann der Körper nicht mehr existieren. Oder wenn Sie ihm die Möglichkeit nehmen, Nahrung aufzunehmen oder zu schlafen. So ist es bei einem Rechtsstaat auch. Wenn Sie ihm die Möglichkeit nehmen, freie Informationen aufzunehmen und Demokratie auszuüben, dann deaktivieren Sie ganz langsam und schleichend, Sie ersticken die Demokratie. Und das sehen wir angelegt in diesen internationalen Gesundheitsvorschriften und ich hoffe sehr, dass von diesem Bundesamt für Gesundheit aus Bern hier jemand zuhört, denn die haben das bis jetzt einfach noch nicht verstehen wollen. Es ist skandalös. Und diese Errungenschaften gehen ja zurück auf die Französische Revolution. Da hatten wir vor der Revolution einen Zustand, wo ein einziger Herrscher sagen durfte, der Staat bin ich. Und heute entscheide ich so und morgen so. Und dann kam die Französische Revolution und hat diesen Zustand dieser Willkür beendet. Durch verschiedene Konzepte oder durch verschiedene Elemente. Die Gewaltentrennung, das Demokratieprinzip, das Legalitätsprinzip, den Schutz der Grundrechte. Und was wir hier sehen in diesen Anpassungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, ist eine schleichende Deaktivierung von jedem dieser Elemente, die wir seit der Französischen Revolution glauben, in unserem Europa fest etabliert zu haben. Und das will ich Ihnen zeigen, das ist meine Beweisführung, was es zu beweisen gilt. Hier ein ganz einfaches Beispiel zurückblickend. Das war 2022 unser Bundespräsident Ignacio Cassis. Und er hat in einem Interview in der Arena am 7. Januar 2022 hat er so gesagt, erklärt, weil da kam in den Zeitungen die Meldungen, sogar im Blick, dass immer mehr Menschen eingeliefert werden und auch registriert werden als Corona-Kranke oder nachher als Corona-Tote, bei denen aber Corona überhaupt gar keine kausale Rolle gespielt hat. Was sagt der damalige Bundespräsident? Ja, schauen Sie, wer in einem Autounfall stirbt und Corona-positiv ist, der wird als Corona-Toter registriert. Und dann fragt der Moderator nach, ja, Moment, das ist ja nicht logisch, wie kann das sein? Klammer Willkür, Klammer zu. Und dann sagt er zur Verteidigung, ja, das hat die WHO so gemacht. Das ist das WHO-System. Ja? So. Und da steigen wir jetzt ein. Und da möchte ich ganz kurz auch am Anfang erwähnen, was haben wir für eine Ausgangslage. Wir haben zwei Verträge. Wenn Sie hören Pandemievertrag, dann ist das vielleicht laienhaft in Ordnung und damit meint man wahrscheinlich sowohl einen neuen, eigentlich neuen Pandemievertrag, als auch die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Wir haben neu auf dem Tisch, seit eineinhalb Jahren haben wir daran herum verhandelt und entworfen, aktuelle Fassung vom 30. Oktober, eben was jetzt heißt Proposal for Negotiating Text of the WHO Pandemic Agreement. Also das soll jetzt der Verhandlungsentwurf sein. Da kann sich aber noch ändern. Und basiert auf der Verfassung, es ist ein eigentlich neuer völkerrechtlicher Vertrag, den gab es vorher noch nicht. Zur Annahme durch die WHO braucht es ein Zweidrittelquorum. Und wichtig zu wissen, er wird erst dann verbindlich für unsere Länder, wenn in jedem unserer Länder ein Ratifikationsverfahren durchgeführt wurde. Das heißt, wenn das Parlament diesen Vertrag genehmigt hat. Dann sind noch allfällige Besonderheiten nach ihrer Verfassung zu beachten. In der Schweiz zum Beispiel muss man prüfen, ob dieser Vertrag eventuell verfassungsändernd ist. Wenn ja, dann muss es ein Referendum geben. Gut, und dafür hat man 18 Monate Zeit. Das heißt, grundsätzlich sind die Voraussetzungen für einen demokratischen Diskurs dem Grundsatz nach gegeben. Und auch wenn wir wissen, man wird alles tun, diesen Diskurs zu unterbinden, aber wir haben wenigstens die Chance, hier mitzureden. Anders bei den internationalen Gesundheitsvorschriften. Aufgepasst. Wir haben sie übrigens auch in einer deutschen Übersetzung verdienstvollerweise angefertigt von meinem guten Kollegen und Freund mittlerweile Jürg Vollenweider, ehemaligem Staatsanwalt in Zürich, der sich die Mühe gemacht hat, nicht nur die Gesundheitsvorschriften zu übersetzen, sondern der uns auch ganz erheblich geholfen hat bei der Fertigstellung unserer Strafanzeige. Finden Sie hier auf der Homepage von MWGFD. Und man muss wissen, dass angelegt sind diese Gesundheitsvorschriften tatsächlich nur als technische Vorschriften. Ja? Artikel 21 der Weltgesundheitsverfassung. Die Gesundheitsversammlung ist ermächtigt, Regelungen zu treffen über sanitäre und Quarantänemaßnahmen und andere Vorkehren zur Verhinderung der Ausbreitung von Krankheiten von einem Land ins andere. Und nur weil man damals sich vorgestellt hat, das sind alles geringfügige Vorschriften, hat man gesagt, es reicht ein einfaches Mehr und es braucht auch keine nationale Ratifikation. Es wird automatisch in Kraft treten. Außer die Regierung sagt explizit nein. Also hier muss sich die Regierung selber wehren und neu innerhalb von 10 Monaten ab Annahme, also innerhalb von 10 Monaten ab Ende Mai 2024, das ist 31. März 2025, muss sie eine Zurückweisungserklärung an Tedros schicken. Sonst werden die automatisch angeln. Und damit merken Sie schon unseren Handlungszeitraum. Wir haben Zeit, bis 31. März unseren Regierungen klarzumachen, bitte verfasst eine Zurückweisungserklärung. Aus den Gründen, die ich jetzt gleich nenne. Gut, und hier noch die Grundlagen für diejenigen, die das interessiert, Artikel 22. Auch hier lassen wir noch einmal ganz kurz Frau Kronig, Botschafterin, zu Worte kommen. Die sagte, ich habe es erwähnt, die Anpassungen der internationalen Gesundheitsvorschriften sind geringfügig und technischer Natur. Da braucht es nicht unbedingt einen Parlamentsbeschluss. Und ich möchte Ihnen jetzt erklären, warum es zwingend unbedingt nicht nur einen Parlamentsbeschluss braucht, sondern warum man sich sofort aus diesen Verhandlungen sofort zurückziehen sollte. Die laufen darauf hinaus, die Grundpfeiler unserer Demokratie zu erodieren und abzuschaffen. Mit anderen Worten, im Kleid einer technischen Regelung haben wir gefährliche Regelungen, so etwas nennt man auch trojanisches Pferd oder Mogelpackung. Aber mir gefällt das trojanische Pferd besser. Es ist ein trojanisches Pferd. Merken Sie sich das, die Anpassung der Gesundheitsvorschriften sind ein trojanisches Pferd. Gut, um diese Anpassungen zu verstehen, müssen wir zum Teil sie natürlich in den richtigen Zusammenhang stellen. Wir müssen sie auslegen. Warum dürfen wir sie auslegen? Das erlaubt uns die Konvention über die Wiener Verträge. Da ist nämlich drin geregelt, die Wiener Konvention über das Recht der internationalen Verträge, da ist drin geregelt, ein Vertrag ist nach Treu und Glauben auszulegen, so wie übrigens auch unsere nationalen Verträge. Und da steht noch weiter drin, ergänzende Auslegungsmittel sind insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses. Umstände, was waren denn die Umstände, die jetzt zu diesen neuen Anpassungen führen? Was waren die Umstände, diese besonderen Umstände? Nun, wir wissen, dass die WHO uns alle und die Staatengemeinschaft nicht korrekt informiert hat zur Gefährlichkeit von SARS-CoV-2, extrem übertrieben. Sie hat uns bis heute keinen reinen Wein eingeschenkt zu den Risiken der mRNA-Injektionen. Sie will im Gegenteil diese mRNA als Goldstandard für alle Krankheiten für die Zukunft festlegen. Und was wir auch beobachtet haben, die Mitgliedstaaten haben bereits bisher die Empfehlungen wie Befehle umgesetzt. Oder wer kann mir ein Land nennen, wo die pandemische Situation nicht auf PCR-Testbasis gemessen wurde? Oder wer kann mir ein Land nennen, welches die Pandemie nicht mit mRNA-Impfungen bekämpft hat? Da richte ich mich vor allem an die Zuhörer aus dem Bundesamt für Gesundheit. Ich möchte Ihnen einfach sagen, schaut, bisher hatten die Empfehlungen schon Befehlscharakter. Sie wurden wie Befehle umgesetzt und das muss in die Auslegung der Anpassungen mit einfließen. Ja, und bis heute vor allem haben die Mitgliedstaaten zu diesen Punkten keine Aufarbeitung durchgesetzt. Weder im eigenen Land noch mit der WHO. Oder haben wir irgendwo eine Debatte über die Sinnlosigkeit der PCR-Tests erlebt? In irgendeinem Parlament? Haben wir irgendwo eine Debatte über die Gefährlichkeit von mRNA gesehen oder gehört? Ich muss mich anstrengen und Sie müssen sich die ganze Zeit anstrengen und Privatzeit aufwenden, damit es vielleicht einmal vor ein Gericht kommt. Da steckt unglaublich viel Arbeit und Privatzeit dahinter. Das müsste längstens diskutiert worden sein von der WHO. So, das alles sind Rahmenbedingungen. Und last but not least, je wesentlicher die Eingriffe und dauerhafter in unsere verfassungsmäßige Grundordnung, desto stärker müssen wir informiert werden, desto stärker müssen wir mitsprechen können. Gut, und es geht hier um Kernelemente unserer Verfassungen. Souveränität ist ein sehr schwammiger Begriff. Aber sobald wir beginnen, uns zu überlegen, was sind die definierenden Grundmerkmale unserer Verfassung, werden wir merken, Achtung, Achtung, hier brennt es. Wenn wir das Demokratieprinzip anschauen, Wir wissen sofort, wie kann ein Land überhaupt zu richtigen Entscheidungen kommen, wenn die Entscheidungsgrundlagen schon manipuliert werden. Wenn wir falsch informiert werden, und zwar von zu oberst oben. Wir haben die schlimmste Gefahr aller Zeiten. Die einzige Lösung ist mRNA. Panik, Panik. Dazu gehört die Informationsfreiheit, Zensurverbot. Das Legalitäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip. Wie kann es sein, dass ein Mensch alleine über den Rechtszustand der ganzen Welt befinden darf? Gewaltentrennung, Gewaltenhemmung. Das sind so technische Dinge, die muss man einfach abarbeiten. Und die müsste auch ein diplomatisch-rechtlicher Dienst im Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz und in allen, müssten sie abarbeiten und abklopfen. Das machen wir jetzt für Sie. Doch kurz zur Zeitachse. Einfach, ich fasse zusammen, wir haben zwei unterschiedliche Vertragswerke. Auch die internationalen Gesundheitsvorschriften sind ein völkerrechtlicher Vertrag, auch wenn sie technischer Natur sind. Es geht hier um Anpassungen. Sie selber bestehen seit 2005. Jetzt geht es um Anpassungen, über die wir sprechen. Wir haben gesagt, automatisch in Kraft treten nach 12 Monaten, es sei denn, Zurückweisung innerhalb von 10 Monaten. Ja? Also automatisch in Kraft treten, 1. Juni 2025, wenn nicht bis 31. März 2025 zurückgewiesen wird. Dagegen der Vertrag, 2/3 Mehrheit, eigentliche Ratifikation. So, knüpfen wir uns kurz diese Gesundheitsvorschriften vor. Ich sehe hier 6 Bereiche. 6 Bereiche, die mir größte Sorgen machen. Nämlich zuallererst dieser Mechanismus, sich selber zu ermächtigen, sich selber auf den Thron zu heben, mittels einem ganz einfachen Trick wird ausgeweitet. Dann werde ich kurz zeigen, warum diese bisherigen Empfehlungen Rechtsverbindlichkeitscharakter bekommen. Das wird durchs Band bestritten. Man will es glauben machen, das werden auch in Zukunft nur Empfehlungen bleiben. Dann sehe ich größte Probleme, dass sich Zensur und die Informationsmanipulation, die wir bisher schon hatten, noch zusätzlich massiv verschärfen werden. Dass es diesbezüglich keine Korrekturmöglichkeiten geben wird, wie bisher übrigens auch schon. Und wie wir wissen, es wird auch in Zukunft keine Verantwortlichkeit geben, Kraft voller Immunität. Und wenn man ein solches System hat, diese ersten 5 Punkte, dann brauchen Sie sich gar nicht zu fragen, was steht denn da drin bezüglich Grundrechte. Die können das 10-mal reinschreiben, wir wollen die Grundrechte schützen. Bei einem solchen System, Selbstermächtigung, Empfehlungen werden verbindlich, wir manipulieren die gesamte Öffentlichkeit und brainwashen alle Richter. Und Korrekturmechanismen, die das beenden, lassen wir keine zu. Und im Übrigen ist niemand verantwortlich. Ja, dann fehlen schlichtweg die Voraussetzungen, damit die Gerichte unsere Grundrechte schützen werden. Der Beweis. Nun, ich komme hier gleich zur Sache. Artikel 12 kann man anschauen. Hier wird erweitert, das ist übrigens der vorbestehende Artikel 12, der bisher die Grundlage war für die Ausrufung des internationalen Gesundheitsvorstandes, Notstandes. Einen Moment habe ich hier. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Auf Englisch heißt das, für die, die das noch nicht wissen, Public Health Emergency of International Concern. Und nebenbei bemerkt, Fake kann man sich gut merken. Es war tatsächlich ein Fake bis jetzt. Ja. So. Also ein internationaler Gesundheitsnotstand, Artikel 12 der internationalen Gesundheitsvorschriften. Und die Voraussetzungen zur Ausrufung, die werden erweitert, einerseits in Form von regionalen Gesundheitsnotständen oder eben auch vorsorglichen Gesundheitsnotständen. Es könnte ja sein, dass ein Virus jetzt ausbricht. Ja? Auch das schon würde eine Sonderbefugnis bringen. Die Staaten müssen nicht mehr zustimmen, die einzelnen betroffenen Staaten. Genau. Und wir haben im Anhang 2 zu diesem Artikel 12, haben wir beispielhaft eine Liste, die zum Beispiel dazu führen können, dass der Generaldirektor den Gesundheitsnotstand ausrufen darf. Und wissen Sie, was hier neu draufsteht? Menschliche Grippe. Menschliche Grippe. Verursacht von einem neuen Subtyp. Ja, wissen wir denn nicht, dass es jeden Winter aufs Neue eine neue menschliche Grippe mit einem neuen menschlichen Subtyp gibt? Oder hier Infektionen Mensch zu Mensch, wo die Mensch-zu-Mensch-Übertragung nicht ausgeschlossen werden kann. Ja. So, aber es ist noch nicht alles. Ganz kurz, wer hat den Begriff One Health schon mal gehört? Was ich ganz kurz abschätzen kann. Ungefähr die Hälfte. Ich nehme an, es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar noch. Okay, also wurde auch gestern schon ja im Vortrag von Professor Geistlinger erwähnt. Hier kommt ein schon länger bestehendes Konzept zum Tragen, das sich sehr vernünftig anhört, nämlich, dass ja die Gesundheit von uns Menschen eng zusammenhängt mit der Situation der Tiere und der Umwelt und der Artenvielfalt und so weiter und so fort. Das hängt natürlich, das ist klar, das hängt alles irgendwie zusammen. Nur die Frage ist, wo zieht man die Linie? Und wir haben sowohl in den Gesundheitsvorschriften einen Hinweis darauf, dass eben dieses sehr weite Verständnis auch eine Basis bieten darf für einen Gesundheitsnotstand, als auch im Vertrag, im Pandemievertrag, Artikel 5. Und das kann alles sein, was in irgendeiner Weise eine Verbindung zwischen Mensch-Mensch, Mensch-Tier, Umwelt-Ökosystemen betrifft. Also ein total nicht standardisierbar, nicht definierbarer Vielzahl, eine nicht definierbare Vielzahl von Möglichkeiten, die der Willkür Tür und Tor öffnet. Ja, Tedros hat dazu gesagt, die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise. Luftverschmutzung und extreme Temperaturen führen zu einem Anstieg von Krankheiten wie Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf und Atmung. Ja. Hohe Temperaturen, Diabetes. Menschen sterben vorzeitig und die Schwächsten werden am härtesten getroffen. Wir müssen der Heilung des Planeten und den Aufbau widerstandsfähiger Gesundheitssysteme Priorität einräumen, um die Versorgung für jeden zu gewährleisten, egal wo er lebt. Es ist entscheidend für das Wohlbefinden zukünftiger Generationen. Hier will er uns schon darauf eintrainieren. Vielen Dank an die geschätzten Kollegen von Hoch 2, dass sie das so treffend zusammengefasst haben. Sie sind heute auch hier unter uns. Super die Sache. Ganz gut. Ja. Ja, also ich komme zum Punkt, die Liste der Vorwände, eine Pandemie und Notrecht auszurufen, die wird massiv verlängert, man könnte sogar sagen, ins Uferlose geöffnet. Geschätzte Diplomaten vom Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz, das geht so nicht. Das ist Willkür in Reinkultur, das müssen wir ablehnen. Sonst katapultiert uns das ganz weit zurück in die Zeit vor der Französischen Revolution, in den Absolutismus. Sollte das kommen, werden wir alle auf die Straße gehen müssen, weil es ganz einfach einem einzigen Mann überlassen bleiben wird, aus irgendeinem Grund den Weltgesundheitsnotstand auszurufen. Möchte ich so sagen. Und ich möchte gerne von Frau Nora Kronig lesen in der NZZ, warum das keine Willkür sein soll. Diese Auskunft schuldet sie uns. Verdammt nochmal, Entschuldigung. So. Ja. Gut. Ja, es ist so, man muss hier eine klare Sprache sprechen, sonst wird hier sich nichts entwickeln und bewegen. Dann zu diesem Dogma schon fast, dass diese Empfehlungen ja nicht Rechtsverbindlichkeitscharakter haben würden. Wie komme ich auf diese abstruse Idee? Ich habe gesagt, schon in der Vergangenheit, ein PCR-Test war ja nur eine Empfehlung, wurde trotzdem überall sklavisch umgesetzt. Und davon wurde auch gerne Gebrauch gemacht. Man konnte so den Eindruck, die Illusion erwecken einer schweren Bedrohung in der Schweiz. Das sind die Bilder aus der Schweiz, November 2021. Schauen Sie mal einfach, wie diese Kurve der testpositiven Fälle hochgegangen ist. Da hat man gesagt, wir sind jetzt in einer so schlimmen Situation, wir müssen das Zertifikat einführen. Und wir müssen von 3G auf 2G runtergehen. Das war die Zeit, in der man hier in Österreich über die Impfpflicht diskutiert hat, mit genau derselben schändlichen Methode, während gleichzeitig die Betten abgebaut wurden in den Spitälern, weil man sie schlichtweg nicht gebraucht hat. Ja, oder eben die Empfehlung, mRNA-Impfungen zu benutzen. Hierzu im Originalton Tedros, der sagt, das Erreichen einer 70-prozentigen Impfabdeckung mit Covid-19-Vakzinen in allen Ländern ist ein globaler Imperativ. Ja, wie unverbindlich ist das denn? Auch hier möchte ich gerne die Meinung des Bundesamtes für Gesundheit wissen, wie Sie auf die Idee kommen, dass das Folgende eben jetzt nicht rechtsverbindlich sein soll. Zum Beispiel Artikel 1, es wird herausgestrichen, non-binding, das ist der Definitionsartikel. Was bedeuten denn stehende Empfehlungen und vorübergehende Empfehlungen, die nur in einem Gesundheitsnotstand kommen? Da streicht man non-binding. Ich möchte auch hier die Gesamtheit der Änderungen insgesamt betrachtet wissen. Ein Artikel ist noch kein Artikel. Hier haben wir Artikel 13a, in dem wir lesen, dass die Parteien, die Mitgliedstaaten, die WHO anerkennen als die führende und koordinierende Behörde. Noch so haarscharf an der Grenze, wo beginnt Leadership, ja, und Control. Aber hier wird es dann ganz deutlich. And sie verpflichten sich, das ist undertake to follow, ist Rechtssprache, englische Rechtssprache, die bedeutet, die Staaten verpflichten sich zu befolgen. Ja, was sollen sie befolgen? Die Empfehlungen. Die WHO-Empfehlungen in ihren internationalen Public Health Responses, also in ihrer Antwort. Hier, deutlicher geht es nicht mehr, die Vertragsstaaten verpflichten sich. Das ist eine internationale Verpflichtung. Das heißt, wenn die Empfehlungen auf dem Tisch liegen, dann ist ein Staat international rechtlich verpflichtet. So. Damit noch nicht alles. Haben wir noch Artikel 42. Und hier steht in dem Artikel 42, die Gesundheitsmaßnahmen, welche entsprechend diesen Gesundheitsvorschriften ergriffen werden, inklusive auch die Empfehlungen nach Artikel 15, 16, das sind die ordentlichen Empfehlungen, von denen immer wieder gesprochen wird, die sollen begonnen werden und vollendet werden ohne Verzug. Ich war im Militär, das ist für mich ein Befehl. Okay? 900 Tage Dienst gemacht in der schweizerischen Militärarmee. Und ich möchte nur sagen, so sehen Befehle aus. Also das lässt keinen Raum, keinen Spielraum. Ja? Und ja, das muss man so sehen. Also noch einmal diese drei Artikel. Eins, Definitionenartikel. Dann 13a, das ist ein Vorschlag natürlich, der auf dem Tisch liegt. Und Artikel 42. Hier zum jetzigen Zeitpunkt, ich möchte noch betonen, die liegen jetzt vor. Seit Dezember 2022, seit über einem Jahr. Hier müsste uns eine Frau Nora Kronik sagen, wir haben das gesehen. Haben wir das gesehen? Das stört uns. Und eins können wir Ihnen sagen, wenn das drin bleibt, unterzeichnen wir als Schweiz nicht. Das wäre eine Aussage. Okay? Wir werden keinen Vertrag unterzeichnen, in dem die Empfehlungen einen Rechtsverbindlichkeitscharakter bekommen. Im Gegenteil, wir werden uns dafür einsetzen, zu überprüfen, warum denn alle Staaten diesen so unverbindlichen Empfehlungen Folge geleistet haben in der Vergangenheit. So müssten Sie denken. Man muss ja immer konstruktive Vorschläge bringen. Okay, und dann, wenn Sie fragen, ja, was könnte denn alles Gegenstand dieser Empfehlungen sein? Da finden Sie schon jetzt in den internationalen Gesundheitsvorschriften eine lange Liste. Die ist sehr viel länger als das hier, Artikel 18. Und da steht unter anderem auch drin, die Empfehlungen kann beinhalten eine Impfung oder eine andere Prophylaxe einzufordern, ja? Also eine zu verlangen. Das kann eine Empfehlung sein. Oder hier Quarantäne umzusetzen oder andere Gesundheitsmaßnahmen für Suspect Persons. Wir haben gesehen, wie groß die Personengruppe der Suspect Person, der Krankheitsverdächtigen war. Das waren alle diejenigen, die sich weder haben impfen lassen, noch haben testen lassen. Man hat von uns allen einfach behauptet, ihr seid krankheitsverdächtigt. So, dass ihr in aller Klarheit, dass ihr das hier sehen. Und ja, das Ganze noch nicht genug. Wir waren immer noch bei der Rechtsverbindlichkeit. Es gibt Aufsichtskomitees, nämlich einerseits ein Implementation Committee, das darüber wacht, ob dann tatsächlich diese Anpassungen umgesetzt werden, und ein Compliance Committee. Also es gibt Aufpasser, nicht mehr nur Blockwarte innerhalb von einem Land, sondern internationale Blockwarte. Ja, das muss man sehen. Und das Ganze wird dann reported, berichtet, vor der Internationalen Gesundheitsversammlung. Man wird vor den Kati gestellt, an den Pranger gestellt. die Regierung möchte ich sehen, die das Rückgrat hat, in einer solchen Situation zu sagen, wir sind immer noch souverän, wir machen unseren eigenen Weg. Und die Coronis hat aus Stahl vor der Gesundheitsversammlung in Genf zu sagen, ja, ihr könnt uns mal, wir gehen unseren Schweizer Weg oder wir gehen unseren. Das ist inexistent. So, okay, noch Reporting und Review. Ja, und einfach, dass wir sehen, diese mRNA, die wird von der WHO als Standard postuliert für die Zukunft, für sämtliche Impfungen. Also nicht, dass die dazugelernt hätten und sagen, Achtung, das war jetzt ein bisschen too much. Hier werden ganz große Produktionszentren schon eingerichtet in Afrika. Und das geht hier seinen Weg. Und was Sie sicher auch mitbekommen haben, 5. Juni 2023 hat die WHO mit der EU-Kommission einen Vertrag abgeschlossen, um den digitalen Gesundheitspass basierend auf dem digitalen Covid-Pass der EU global übernehmen zu können. Warum machen die denn das? Einfach nur so? Oder möchten sie das bisher gelbe Impfbüchlein digitalisieren und im Rahmen ihrer Empfehlungen als Voraussetzung definieren können, um reisen, damit man reisen darf oder damit man arbeiten darf oder damit man sein Bankkonto benutzen darf. Das gibt doch, man trifft einen solchen Riesenaufwand nicht einfach nur so. Was sagt Frau Nora Kronig dazu? Könnte der Pandemiepakt die Grundlage sein für ein globales Impfzertifikat? Nein, das steht im Moment nicht zur Debatte. Die WHO hat bisher das gelbe Impfbüchlein zur Verfügung gestellt, das man für die Einreise in gewisse Länder benötigt. Aber es gibt keine konkreten Pläne, das Impfbüchlein in einen digitalen Impfpass umzuwandeln, den man für Reisen brauchen würde. Das wäre auch kaum umsetzbar. So sehen Lügen aus. Yes. Unglaublich. Vielleicht, ich weiß nicht, sie hat nicht Jura studiert. Ist auch keine Ärztin. Einfach Litz Ök HSG. Der Ökonom macht das Ökonomische, ökonomisch Machbare möglich. Ich möchte es nicht weiter bewerten. Gut, auch hier Zwischenfazit. Die WHO soll also maximalen Spielraum erhalten mittels Willkür mit de facto Exekutivkompetenzen, denn das ist es. Wenn ihre Empfehlungen umgesetzt werden müssen, dann sind das Exekutivkompetenzen, in unser Leben einzugreifen. Ich habe jetzt nur Impfpass genannt, Testpflicht, Impfpflicht. Das kann ja uns in allen sämtlichen Bereichen betreffen. Sie kann also in das gesamte Leben der Menschen, in die Wirtschaft, in die staatlichen Aufgaben beliebig lange direkt eingreifen. Ja, und ein solcher Führungsanspruch wird in Zukunft differenzierte, fein abgestimmte Individuallösungen unmöglich machen. Oder faktisch unmöglich machen. Gut. Auch hier müssten wir dann unserer Regierung entsprechende Fragen stellen. Schauen Sie das Schreiben an der österreichischen Anwälte für Aufklärung. Das sind genau diese Fragen. Zensur und Manipulation, der Dreh- und Angelpunkt und die Basis für jede Demokratie, für jede freie Wissenschaft, aber auch für die Rechtsfindung. Wenn Sie nicht bereit sind, der Gegenseite zuzuhören, dann haben Sie keinen fairen Prozess. Diese Errungenschaft haben wir seit den alten Griechen. Und die Römer haben es genannt, audiatur et altera pars. So, und wenn wir das aufgeben, dann geben wir ungefähr 2300 Jahre Kulturgeschichte, Rechtsgeschichte, Menschheitsgeschichte einfach mal so auf. Und das ist das, was die WHO will, dass man nur ihr zuhört. Niemand anderem, keine Zweitmeinung und keine Drittmeinung. Für mich einer der skandalösesten Punkte. Wo sehen wir das? In Artikel 44 der Anpassungsvorschläge. Die Vertragsparteien sollen sich gegenseitig unterstützen. Die Verbreitung von Falschinformationen, false and oder unzuverlässiger Informationen, dieser Information entgegenzutreten, countering, und zwar sobald sie etwas zu tun hat mit Public Health Events. Die Mitgliedstaaten sollen sich verpflichten. Wer wird bestimmen, was eine korrekte Information ist, das wird die WHO bestimmen. Es gibt noch eine zweite Bestimmung dazu, im selben Artikel. Das waren jetzt die Gesundheitsvorschriften und hier Artikel 18 der Pandemievertrag. Wir haben also in beiden Rechtsinstrumenten diese fixe Idee, dass die WHO die Information soll korrigieren dürfen. Es ist für mich nicht verständlich, wie eine Vertreterin eines schweizerischen Rechtsstaates in der Neuen Zürcher Zeitung ein Interview geben kann, ohne zu sagen, das ist ein weiterer Punkt. Wenn der drin bleibt, dann sind wir draußen. Und das haben wir jetzt schon sehr deutlich kommuniziert. Diese Frau Nora Kronig sitzt im Exekutivrat der WHO. Die weiß ganz genau, was dort geschrieben wird, gedacht wird. Und sie ist seit etwa 6 Jahren in dieser Position. Also die kann nicht sagen, ich bin jetzt gerade erst mal dort so hineingespült worden. Ja, und wir wissen, was das mit sich gebracht hat, angefangen von der Panikmache ganz am Anfang mit diesen Hochrechnungen, mit diesen erschreckenden Bildern. Ich habe mich damals im März 2020 habe ich mich gefragt, worin unterscheidet sich die Berichterstattung, die wir jetzt sehen über Covid, von dem grandiosen Theaterexperiment, das 1939, glaube ich, war es, ein gewisser Orson Welles in New York gemacht hat. Der hat nämlich das Buch von H.G. Wells, Krieg der Welten, War of the Worlds, hat der wie folgt in Szene gesetzt. Darf ich kurz fragen, wer kennt die Story schon? Eine grandiose Story, ein Sozialversuch mit größter Aussagekraft. Der hat Folgendes gemacht, in New York in einem Tonstudio, hat er in Form eines Hörspieles hat er die Illusion erweckt, er würde News Bulletins, also kurz News-Berichterstattungen, Direktschaltungen ins Land irgendwo nach Amerika herstellen, wo die Korrespondenten jeweils live gerade davon berichteten, dass ungeklärte Explosionen und Brände um sich griffen. Das hat er angefangen einzuschalten an einem Sonntagabend. Damals gab es nur 3 oder 4 Radioprogramme, wo die Familie friedlich beim Radio, beim Musik hören war. Fernsehen gab es noch nicht. Und er hat das so laufen lassen, als wäre es Realität. Und den Leuten berichtet, and now we have a direct call to our friend in Virginia. What do you see? Well, that's incredible what we see here. We see people from Mars coming with their spaceships. And they spread here fear and fire. The best you can do in New York is grab your things and run away. Das hat eine Massenpanik ausgelöst. Am nächsten Morgen ist die Polizei bei Orson Welles in seinem Tonstudio erschienen und gesagt, you shut it down, und hat eine Strafanzeige, hat ihn in ein Strafverfahren verwickelt. Eine Woche später, Reichstag, Adolf Hitler hat gesagt, ja, die Amerikaner glauben sogar an die Marsmenschen. Diese Situation, dass man die Menschen glauben macht, der Weltuntergang stehe unmittelbar bevor, das war doch die Situation März 2020, Bergamo. So. Und das kann man wunderbar heutzutage immer noch machen, obwohl es mehr als ja nur eine Radiostation gibt, in der man ganz einfach über alle Stationen dasselbe Programm laufen lässt. Ja, und die Manipulation ist hier Teil des Programmes. Es gibt sogar eine offizielle Regulation. Ja, noch 10 Minuten, knapp. Der WHO wurde schon verabschiedet. Eine Richtlinie, eine interne Richtlinie, das hat man unter der Oberfläche durchlaufen lassen, wurde schon verabschiedet letzten Mai über Verhaltenswissenschaften. Die Mitgliedstaaten sollten die Errungenschaften der Verhaltenswissenschaften einsetzen. Der richtige Begriff dafür wäre Manipulationswissenschaften, ja, um die Menschen zu richtigem Verhalten zu bringen und zu führen, ansonsten sie ja in die Gefahr laufen, sich irgendwie anzustecken. Das gibt es also auch schon. Und dann, ja, wenn man so die gesamten Rahmenbedingungen eben auch mit einbezieht, es einfach an die Adresse derjenigen, die sagen, ja, das sind ja alles nur Vertragsentwürfe. Das wird sich ja alles noch verändern. Wir werden morgen etwas ganz anderes sehen. Denen möchte ich sagen, ja, wie erklärt ihr euch denn hier den Entschluss, die Resolution, respektive die WHO, die Kommunikation der UNO-Generalversammlung am 20. September 2023. Die haben nämlich geschrieben, es war eine Medienmitteilung, man hätte eigentlich gerne eine Resolution gemacht, eine offizielle UNO-Resolution, aber es gab 11 Länder, die haben gesagt, wisst ihr was, die unterzeichnen wir nicht. Gegenstand der Resolution wäre gewesen, wir, alle UNO-Länder, wir verpflichten uns, Stand September 2023, wir verpflichten uns jetzt schon im nächsten Mai 2024 diese zwei Verträge zu unterzeichnen. Ja. Das wäre die Marschrichtung gewesen. Wo bleibt denn hier noch der demokratische Diskurs, geschweige denn die Information der Öffentlichkeit von uns? Wo bleibt hier der Informed Consent? Und da haben immerhin 11 Staaten gesagt, nicht, unter anderem auch Russland. Und dann hat man gesagt, okay, dann hauen wir das raus als Medienmitteilung, ja, als Absichtserklärung. Und da steht also drin, wir haben festgehalten, dass wir die Absicht haben, bis zum Mai 2024 Maßnahmen zu ergreifen zur Stärkung der WHO. Und hier steht unter anderem, take measures to counter and address the negative impacts of health-related misinformation. Also die UNO selber will, dass die Information kontrolliert wird, weil aus ihrer Sicht gibt es zu viel Fake News von uns und Disinformation. Und hier, ganz wichtig, dazu gehört auch die Impfverweigerung und Impfzögerlichkeit. Die muss man anpacken. Diese blöden Impfverweigerer stellen eine große Gefahr dar. Jetzt, ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich möchte Ihnen einfach mitteilen, es ist weit mehr als nur innerhalb der WHO dieses Dogma, diese fixe Idee, dass man den Menschen eintrichtern muss, was die allgemeine epidemiologische Lage ist und wie sie sich zu verhalten haben. Das ist eine Idee, die ist auf Stufe UNO auch ganz klar vorhanden. Dann hat eine Vertreterin der UNO in einem Interview auch gesagt, das ist eine Frau Melissa Fleming, Untersekretärin für globale Kommunikation United Nations. Wir besitzen die Wissenschaft, Freunde. Uns gehört die Wissenschaft sowieso schon. Ja. Und ich muss jetzt etwas schneller machen, aber die hat ganz klipp und klar gesagt, schauen Sie, wir bestimmen, was Wahrheit ist und wir bestimmen, was auf Google landet. So ist es. Okay? Ja, und man findet da zahlreiche Quellen, wo das Ganze eben auch zu finden ist. Nicht nur in diesen Vertragsentwürfen. Ja, und dann nur als Rückschau, oder besser gesagt, was wir heute sehen, auf der Homepage, immer noch heute, Stand heute, steht, Covid-19-Impfungen sind sicher. Ja, immer noch heute. Vaccines are as safe as other vaccines. Immer noch heute. Und heute steht immer noch, Covid-19 ist lebensbedrohlich, eine lebensbedrohliche Krankheit. Riskieren Sie nicht Ihre Gesundheit. Get vaccinated as soon as it is your turn. Verschwiegen wird hier das pro Todesfälle je 1000 Einwohner. Das ist die untere Kurve seit 1863. Wo haben wir die spanische Grippe? Hier. Also Todesfälle pro 1000 Einwohner. Da geht die Kurve permanent runter. Also das heißt, die Lebenserwartung steigt. Hier Covid. Und das sind die absoluten Zahlen. Wir haben ja immer nur die absoluten Zahlen gesehen. Und hier einfach eine Liste all der Informationen, die man uns vorenthalten hat. Also Gentherapie, sogar die Hersteller haben in ihren Börseninformationen, SEC-Filings, hier Moderna vom 30. Juni 2020, offen gesagt, ja, wir haben hier eine Gentherapie eingegeben und wir wissen nicht, ob es überhaupt jemals genehmigt werden wird, weil es ist halt eine Gentherapie. Das haben die selber hier geschrieben und. Ich habe hier ein paar aus meiner Strafanzeige einfach herausgepickt. Besonders gefällt mir, gefällt mir überhaupt nicht natürlich, dass in der EU-Datenbank die Hauptnebenwirkung dieser Substanzen Covid-19-Erkrankung darstellt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und auch diese Studie, das ist eine sehr bekannte Studie von Shrestha, Berg, Nowatzki von 2023 und die ist peer-reviewed, die kommt zum Schluss, je häufiger die Menschen geimpft sind, desto stärker die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Corona erkranken. Das sind alles Dinge, die die WHO uns vorenthält. WHO ist der Nummer 1 Fake News Verbreiter auf dieser Welt. WHO. Und ich gehe noch weiter. Die WHO ist die größere Gefahr für unsere Gesundheit als Covid-19. Ja, und natürlich, es hätte so viele frühe Behandlungsmöglichkeiten gegeben. Auch Professor Martin Harditsch hat ganz früh darauf hingewiesen, was man alternativ machen könnte. Ein Zaubermittel, Vitamin D zum Beispiel und einfach gesunde Bewegung. Ja. Und ja, wesentliche Daten werden unterdrückt und das auch unter anderem die Tatsache, dass wir bis heute überhaupt nicht wissen, wie viel von diesen immunisierenden Spike-Proteinen im Körper gebildet werden. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie viel, wie lange, in welchen Organen und vor allem von welcher Qualität. Da gab es jetzt gerade eine Studie in Nature, die hat klipp und klar gesagt, wir haben überhaupt keine Ahnung, welche Art von Spike-Proteinen in unserem Körper gebildet werden. Also da hätte der gute Paracelsus, fehlt der Name, meine Güte, ja, Paracelsus aus Einsiedeln, da hätte er sich im Grab gar nicht mehr aufgehört zu drehen. Er hat ja die Binsenweisheit, die auch schon von den Griechen umschrieben wurde, nicht zu viel, Meden, Agan, einfach festgehalten. Alle Dinge sind Gift, nichts ist ohne. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Also die Dosis macht das Gift. Wir haben absolut keine Ahnung, was am Ende in unseren Körpern produziert wird aus diesen mRNA-Substanzen. Ja, gut, ich muss hier zum Schluss kommen. Schlusssport. Hier noch eben die Hinweise, dass auf Stufe United Nations, Our Common Agenda, auch hier dieser Begriff, dieses Dogma, wir müssen Infodemic bekämpfen, Falschinformation ist gefährlicher als jedes Virus. Ja, das ist auch dort schon. Ja, die Frage ist, was ist denn die Basis für gute Entscheidungen? Die Basis für gute Entscheidungen ist freie Information, offene Debatte, keine Manipulation. Das haben wir in Europa in den letzten 2000 Jahren aufgebaut und darauf sind wir stolz. Und das ist die größte Garantie, die beste Garantie für gute Demokratie, für richtige, freie Wissenschaft, für gute Urteile, für faire Urteile und am Ende eben auch für einen informed consent. Und das will die WHO zerstören. Sie will die freie Information zerstören, offene Debatte. Und es ist klar, was dann dabei herauskommt. Ist gut, also alles das. Ich bin nicht ganz durchgekommen, aber ja, was machen wir am Ende? Was sind hier die Lösungen? Und ich möchte sagen, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Mitbürger informieren, dass die das auch verstehen. Es ist letztlich nicht so schwer verständlich. Ja? Und vor allem, dass wir unsere Politiker unter Druck setzen. Sie sind diejenigen, denen wir unser Leben und unsere Verfassung anvertraut haben. Und sie sind die Hüter unserer Verfassungen. Das, was wir hier sehen, wenn wir eben einer einzigen Person gestatten, den Rechtszustand eines ganzen Planeten zu definieren, beliebig lange, einer Person gestatten, Maßnahmen für uns alle. Gestern war hier Professor Christian Schubert, ganzheitliche Medizin. Und was wir hier sehen, ist ja das totale Gegenteil. Eine mechanistische, einheitliche, auf eine Substanz reduzierte Medizin. Wenn wir das gestatten, dann gestatten wir der WHO beliebig lange, unsere Demokratien zu deaktivieren, unsere Gewaltentrennung, unseren Grundrechtsschutz zu deaktivieren. Und das bedeutet, wenn wir das einer externen Macht gestatten und wir keine Möglichkeit haben, auf den Stoppknopf zu drücken, was haben wir dann? Ist das nur irgendein Vertrag, eine technische Anpassung? Oder sehen wir hier nicht vielmehr eine Veränderung unserer verfassungsmäßigen Grundordnung? Weil wir stellen eine Instanz über unsere höchsten Instanzen drüber. Eine Instanz, die wir nicht mehr kontrollieren können, die wir nicht mehr ins Recht weisen können und die niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig ist. So etwas nennt man eine fundamentale Verfassungsrevision. Und ich gehe so weit, dass ich sage, das ist gar nicht möglich, einen solchen Entscheid zu treffen. Denn man entäußert sich seiner Rechte. Man entäußert sich seiner Schutzrechte. Und wenn Sie das nur als schon als Individuum machen würden und Sie würden Ihrem Arzt sagen, schaut, ich mache einen Vertrag und egal, was in Zukunft kommt, Sie dürfen bestimmen, wann ich gesund bin und wann krank und Sie dürfen bestimmen, welche Medikamente ich nehme und wenn Sie es bestimmt haben, dann muss ich es auch nehmen. Und zwar egal, was es ist. Ein solcher Vertrag, geschätzte Damen und Herren, ist nichtig. Denn Sie können sich nicht verpflichten über diejenigen Konsequenzen, die sich jetzt gerade beurteilen können. Ja? Das ist der Schutz vor der eigenen Verpflichtung. Das ist in der Schweiz ist das ZGB 27 Absatz 2. Und ein solcher Vertrag ist nichtig. So, und ein solcher Vertrag wird nicht dadurch geheilt, dass die Regierung ihn abschließt für uns alle. Ja? Gut, und damit bin ich am Schluss. Ich habe leider 5 Minuten überzogen, glaube ich. Nicht allzu viel, 4. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Gemeinsam werden wir es schaffen.